Ja, es hat niemand dieser Frau, die das Öl über die Füße Jesu gegossen hat, es hat sie niemand unter Druck gesetzt. Es gab niemanden, der gesagt hat, das solltest du tun. Nicht die halbe Flasche, alles. Aber der Grund, warum sie das getan hat, der einzige Grund, war Dankbarkeit. Für das, was Jesus dieser Frau Gutes getan hat. Always be thankful. Die Silke hat ein T-Shirt an, das passt zu meiner Predigt. Weil wir haben heute das Erntedankfest. Weiß das jeder? Ist jedem bewusst? Ist jedem bewusst, wie gut es uns geht? Erntedank. Wir haben normalerweise immer einen Tisch aufgebaut mit Gemüse, mit Dingen, die mit Lebensmitteln zu tun haben und so weiter. Wir haben es leider nicht mehr geschafft, weil wir bis gestern auf die letzte Minute noch unten unser Bistro fertig gebaut haben. Trotzdem, ich meine, guck dir das Bild an. Was für eine gute Gelegenheit, sich wieder daran zu erinnern, wie wohl es uns wirklich geht. Aber in der Vorbereitung dachte ich auch darüber nach, was für eine schmerzliche Erinnerung, dass wir auch heute noch auf dieser Welt, jetzt zu diesem Zeitpunkt, über 800 Millionen Menschen haben, die weltweit Hunger leiden. Und es braucht ab und zu mal einen Moment, wo der Heilige Geist uns eindringlich bittet und einfach mal sagt, würdest du mal einen Augenblick zur Ruhe kommen und darüber nachdenken und dankbar sein, wie gut es dir eigentlich geht. Denn Friede und Wohlstand sind in der Geschichte der Menschheit nicht die Regel, sondern die Ausnahme. Dankbarkeit. Gibt es für uns hier und heute Morgen Grund, dankbar zu sein? Hat irgendjemand die letzte Nacht im Freien verbracht, weil er kein Bett hatte? Ist heute irgendjemand hier, der seit 2, 3 Tagen nichts gegessen hat? Ist jemand hier, der vor Schmerzen kaum denken kann, aber keinen Arzt findet, weil er kein Geld hat? Schon haben wir Grund, dankbar zu sein. Weil genau dies das Leben und Schicksal unzähliger Millionen von Menschen auf dieser Welt ist. Die noch nie in einem warmen Bett geschlafen haben. Die noch nie erlebt haben, was es heißt, sich satt zu essen. Kann sich das überhaupt einer vorstellen? Dass es Menschen gibt, die 20, 30 Jahre alt sind, aber in ihrem ganzen Leben noch nie einmal sich haben satt essen können. Die sich kaum vorstellen können, was es heißt, einen schmerzfreien Tag zu erleben. Immer bei der Vorbereitung dieser Predigt ist mir ganz neu bewusst geworden, wie dankbar wir sein können. Und das Problem ist unsere Vergesslichkeit. Was immer man mal an Not hatte, die dann irgendwie gestillt wurde, wie schnell vergessen wir es. Wie schnell gewöhnt man sich an diese annehmlichen Dinge und nimmt den Idealzustand als normal hin. Ich meine, alleine der Überfluss an Konsumgütern, an Nahrung und Lebensmitteln, das ist phänomenal. Übermorgen feiern wir den Tag der Deutschen Einheit. Und ich erinnere mich noch sehr gut, wie nach dem Mauerfall Freunde von uns aus Oranienburg zum ersten Mal einen großen Supermarkt im Westen von innen gesehen hatten. Das waren Herbert und Gisela Weimer. Und Herbert hat mich später angerufen und hat mir das erzählt. Er sagte, ich bin mit Gisela in diesen Kaiser Tengelmann, was immer es war, ein riesen Supermarkt im West-Berlin. Wir sind in diesen Supermarkt hineingelaufen und nach 3 Minuten ist Gisela rotz- und wasserheulend aus diesem Supermarkt wieder raus. Sie hat das schier nicht aushalten können. Dass es bei uns absolut alles in einem Supermarkt zu kaufen gäbe, das wäre eine westliche Propagandalüge, hatte man den Ossis ja jahrzehntelang erzählt. Stimmt alles nicht. In anderen Worten, es ist genauso wie bei uns. Schaufensterauslage und wenn du reingehst, nichts. Ich weiß noch, wie ich mit Gerald das erste Mal in Ost-Berlin war. Und wir sind in ein Restaurant gegangen und haben eine Speisekarte gekriegt. Eine Speisekarte wie im Westen. Und dann waren wir zu dritt oder zu viert, jeder hat sich was ausgedacht und kam da oben. Was hätten Sie denn gern? Ja, das, nee, haben wir nicht. Oh, das haben wir heute auch nicht. Nee, das ist ausgegangen, das haben wir auch nicht. Dann gucken wir nochmal die Karte durch. Dann sehen wir die Karte nochmal, kam mal wieder. Was darf es denn sein? Ja, wer hätten Sie denn? Das haben wir nicht. Das haben wir auch nicht. Ich sage, was habt ihr überhaupt? Kartoffelsuppe, Klöße und das. Und das war's. Typisch DDR damals. Und Gisela hat es nicht verkraftet, die wusste das. Wir haben das ja immer erzählt, wenn wir sie mal besucht haben, damals im Osten, wie es im Westen wirklich zugeht. Die Vorstellung, dass man ohne Schlange zu stehen mehr Bananen kaufen kann, als man schleppen vermag. Dass es nicht 3, sondern 300 Haarshampoos im Laden gibt. Dass ein Hamburger, ein Big Mac, was auch immer, bei McDonald's unverkauft nach 10 Minuten in die Mülltonne wandert. Unvorstellbar. Was für uns im Westen Selbstverständlichkeit geworden war, das haben viele in den neuen Bundesländern anfangs kaum mental verkraften können. Aber die Frage, und das ist meine Frage heute, ist, wie viele sind heute noch dankbar dafür, wenn sie daran denken, wie es früher mal gewesen ist? Wir gewöhnen uns sehr schnell an Annehmlichkeiten. Aber ob ich für Bananen dankbar bin oder für das Wertvollste, was es für einen Menschen auf diesem Planeten überhaupt geben kann, den Sohn Gottes, der für uns am Kreuz gestorben ist und uns ewiges Leben gegeben hat, das ist dann nochmal eine ganz andere Geschichte. Ein Verständnis davon, was das bedeutet, ist der Schlüssel zu wirklicher Dankbarkeit. Kolosser 1,14 sagt, in ihm haben wir die Erlösung. Und die Erlösung ist die Vergebung unserer Sünden. Ein Pharisäer namens Simon lud Jesus einmal zu einem Essen ein. Und auch in dieser Geschichte. Während der Mahlzeit kam eine Frau dazu, die weinte, seine Füße küsste und seine Füße mit kostbarem Öl salbte. Der Pharisäer, der Jesus eingeladen, dachte bei sich, so steht es in der Bibel, er dachte bei sich, wenn der ein Prophet ist, warum weiß er dann nicht, was die da für eine ist? Was für eine Sünderin? Das Wort Gottes sagt, Jesus durchschaute ihn und lehrte ihn eine simple Lektion. Er sagt, du hast mir kein Wasser für die Füße gegeben, als ich hierher gekommen bist. Keinen Kuss als Gruß. Du hast mir nicht das Haupt gesalbt. Und das waren so Dinge, die man im Orient zu der damaligen Zeit tat, wenn man besondere Gäste empfing. Und Jesus sagt, wem wenig vergeben ist, der hat wenig Dankbarkeit. Wem viel vergeben ist, der hat viel Dankbarkeit. Dankbarkeit Gott gegenüber ist ein sehr, sehr gutes Barometer auch für unseren geistlichen Zustand. Und es ist auch in der Bibel ein ganz großes Thema. Es gibt eine Begebenheit im Neuen Testament, die das besonders deutlich zum Ausdruck bringt. Und Dirk Sinkgren, unser langhaariger Bombenleger, ich habe mir die Predigt angehört vom Dirk, Schlag unterm Tisch. Irgendjemand hat mir gesagt, da gab es auch noch die passenden Bilder dazu. Dirk Sinkgren hat vor einigen Wochen ebenfalls über Dankbarkeit gesprochen und diese Stelle auch in seiner Predigt erwähnt. Das ist Lukas 17. Ab Vers 11 bis 19, wo es heißt, und es geschah, als er nach Jerusalem reiste, Jesus, dass er mitten durch Samaria und Galiläa ging. Und als er in ein Dorf einzog, begegneten ihm 10 aussätzige Männer, die von fern standen. Und sie erhoben ihre Stimme und sprachen, Jesus, Meister, erbarme dich unser. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen, geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, während sie hingingen, wurden sie gereinigt. Einer aber von ihnen kehrte zurück, als er sah, dass er geheilt war, und verherrlichte Gott mit lauter Stimme. Und er fiel aufs Angesicht zu seinen Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach, sind nicht die 10 gereinigt worden? Wo sind die 9? Haben sich sonst keine gefunden, die zurückkehrten, um Gott Ehre zu geben, außer diesem Fremdling? Und er sprach zu ihm, steh auf und geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Interessante Geschichte. Und es geschah, als er nach Jerusalem reiste, dass er mitten durch Samaria und Galiläa ging. Die Gegend, von der hier die Rede ist, war ein Missionsgebiet von Jesus. Er war in dieser Gegend inzwischen alles andere als ein Unbekannter. Man redete von ihm. Seine Predigten, seine Zeichen und Wunder, alles, was er tat, waren in aller Munde. Er war bekannt. Und als er in ein Dorf einzog, begegneten ihm 10 aussätzige Männer, die von fern standen. Und sie erhoben ihre Stimme und sprachen, Jesus, Meister, erbarme dich unser. Diese Aussätzigen kannten ihn. Deswegen heißt es ja, dass sie ihn mit lauter Stimme auch direkt mit Namen anriefen. Jesus, Meister. Und das heißt, sie standen von ferne. Und der Grund war, dass ihnen das Gesetz des Alten Testaments verbot, in die Nähe gesunder Menschen zu kommen. Und der Aussatz verstand das Alte Testament jegliche Hautkrankheiten, wobei Lepra die schlimmste und natürlich auch die am meisten gefürchtete war. Und diese Menschen, diese 10, waren Aussätzige. Sie lebten außerhalb der Gesellschaft. Und sollte sich ihnen jemand nahen, mussten sie laut rufen, unrein, unrein, unrein. Und sie mussten sich als Aussätzige zu erkennen geben. Wer den Klassiker Ben-Hur gesehen hat, den richtigen, mit Charlton Heston, wer den gesehen hat, der kann sich sicher noch an diese Dinge erinnern, als am Ende des Films, als sie da in der Stadt waren und die Leute Steine nach ihnen geschmissen haben, also rausgekriegt haben, dass die Aussätzig da war. Und da stehen sie jedenfalls jetzt, 9 Juden und ein Ausländer, ein Samariter. 10 Menschen, deren furchtbares Los sie zu einer Schicksalsgemeinschaft geschmiedet hat. Denn unter normalen Umständen hat ein Jude nichts mit einem Samariter zu schaffen. Die verachteten sich. Für die Juden waren Samariter trotz gemeinsamer Wurzeln nicht besser als Heiden. Eine Volksgruppe, die aus Verbindungen zwischen Juden und Nichtjuden entstanden war. Und ist es nicht interessant an dieser Stelle, wie selbst solche Unterschiede im Angesicht gemeinsamen großen Elends keine Rolle mehr spielen? Denn hier stehen jetzt 10 unheilbar kranke Männer und rufen so laut sie können nach Jesus. Ist es nicht interessant, wie unbedeutend all unsere kleinen und größeren Ärgernisse im Angesicht von Not und Leid werden? Ich habe das schon so oft gesagt. Glaubt irgendjemand, dass die Christen verschiedener Glaubensrichtungen, die man aufgrund ihres Glaubens im Zweiten Weltkrieg nach Auschwitz oder Birkenau deportiert hatte, glaubt irgendjemand, dass die dort in den Lagern sich mit roten Köpfen in ihren Zellen über Kinder- und Erwachsenentaufe gestritten hätten? Oder gestritten haben im KZ, ob man nur Wein oder auch Saft zum Abendmahl reichen darf? Ich wage zu behaupten, dass man sich auf das Wesentliche konzentriert hat. Jesus, erbarme dich unser. Hat nicht jeder von uns irgendwo schon mal erlebt, wie unbedeutend all unsere kleinen und größeren Ärgernisse im Angesicht von Not und Leid werden? Mann, über was wir uns alles aufregen. Aber spätestens, wenn du dich unerwartet im Krankenhaus findest und der Arzt kommt mit bitter, finsterer Miene auf dich zu und sagt dir, es tut mir leid, ihnen sagen zu müssen. Wow, dann könnten unsere größten Querulanten neben uns auf dem gleichen Zimmer liegen, wäre uns alles egal. Und sie erhoben ihre Stimme und sprachen, Jesus, Meister, erbarme dich unser. Im Leid waren sie so weit geeint, dass sie gemeinsam beteten. Die Not hatte alle Barrieren aufgehoben. Jesus, hab Erbarmen mit uns. Für die Juden war Aussatz eine Strafe Gottes. Es gab keine Heilung zur damaligen Zeit für dieses Leid. Andere Rabbis und das religiöse Establishment hat ihnen gesagt, das ist der Fluch Gottes für euch Sünder. Ihr habt, was ihr verdient. Aber sie hatten ganz gewiss von diesem Jesus gehört, von seiner Güte, von seiner Barmherzigkeit. Jesus, erbarm dich unser. Erbarme dich bedeutet, wir wissen, dass wir es nicht verdient haben, aber wir bitten dich dennoch, hilf uns. Und Jesus erhört sie. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen, geht hin, zeigt euch den Priestern. Und jetzt kommt der Test. Nun muss ich zeigen, inwieweit der Glaube an diesen Jesus Meister wirklich real ist. Geht hin und zeigt euch den Priestern. Sich den Priestern zu zeigen, war die Anordnung des Gesetzes im Alten Testament, wenn denn jemand tatsächlich gesund geworden war. Die Priester haben ihn für gesund erklärt, Absolution erteilt. Das war der einzige Weg. Er musste sich den Priestern zeigen und erst wenn der die vollständige Heilung bestätigte, war der Aussätzige auch Gesellschaft rehabilitiert. Geht hin, zeigt euch den Priestern. Aber was sollte es da zu zeigen geben? Als Jesus das aussprach, sahen sie noch genauso aus wie vorher. Sie fühlten genauso wie vorher. Da war weit und breit von Heilung nichts an ihnen zu sehen. Und so sollten sie sich den Priestern zeigen? Und das ist der Moment. Nun wird der Glaube an diesen Jesusmeister eine reale Prüfung bestehen müssen. Irgendwo in unserem Leben wird sich unser Glaube als echter Glaube behaupten müssen. Jesus hat sich festgelegt. Er antwortet auf Glauben. Wir können Jesus unseren Rabbi, unseren Heiland, unseren Retter, unseren Meister nennen, Gottes Sohn, Herr, Heiler. Aber erst die Prüfung unseres Glaubens bringt ans Licht, ob es nur Lippenbekenntnisse sind oder ob wir echtes Vertrauen haben. keine Ahnung, wie es ausgesehen hat im Detail, aber ich denke, mit Flecken im Gesicht, mit Kratzer an den Händen, mit allen äußeren Zeichen ihrer Krankheit, die 10 Aussätzigen hätten allen Grund gehabt zu rufen: Jesus, meine Güte, sieh uns an. Was sollen wir zum Priester gehen? Man wird uns aus dem Tempel hinauswerfen, Steine werden sie nach uns werfen. Aber sie sehen ihre einzige Chance, diesem miserablen Leben zu entgehen, dem Wort dieses Jesus zu vertrauen. Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was wir hoffen. Und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Und so ziehen 10 von Aussatz gezeichnete Männer los in Richtung Tempel, um sich dem Priester zu zeigen. Glaube bedeutet Handeln. Es gibt einen Teil, den wir tun müssen. Und es gibt einen Teil, den Gott tun will und den auch er nur tun kann. Wir können auf sein Wort hin losgehen. Den Rest müssen wir ihm überlassen. Und es geschah, während sie hingingen, wurden sie gereinigt. Während sie gingen, wurden sie gereinigt. Dass es in dem Dorf eine Synagoge gegeben hat, die auch noch Priester hatte, ist eher unwahrscheinlich, irgendwo da in Galiläa, Samaria. Eine Synagoge musste nicht zwangsläufig auch einen Priester haben, sofern meine Recherchen stimmen. Ich vermute stark, dass sie sich in Richtung Jerusalem in Bewegung gesetzt hatten. Etwa eine Strecke von 50, 60 Kilometern. Und wir wissen nicht, wie lange sie unterwegs waren und wie weit sie gekommen sind. Vielleicht 3 Kilometer, vielleicht 5, vielleicht 15 Kilometer gewandert. Sah noch so aus wie vorher, fühlten sich noch so wie vorher. Wenn sie sich gegenseitig angeguckt haben, dann sieht es genauso aus wie vorhin. Wir wissen nicht, wie lange sie gelaufen sind. Aber irgendwann auf dem Weg muss der Erste gemerkt haben, hey, die Flecken sind weg. Die Krätze ist weg. Und die sind stehen geblieben und erkennen, dass sie alle 10 geheilt sind. Kannst du dir das vorstellen? Nicht 2, 3 oder 4 oder 5 von ihnen. Die komplette Gruppe erfährt Heilung. Wir wissen nicht, keine Ahnung, wie lange sie schon in dem Elend unterwegs waren. Aber wie viele Jahre sie vielleicht verbunden hatten. Aber was für eine gemeinsame Freude muss das gewesen sein. Die sind bestimmt gehüpft und gesprungen und haben sich in ihren gesunden Armen gelegen. Und auch das steht nicht geschrieben, aber ich bin mir zu 100% sicher, dass da mittendrin dieser Samariter ausruft: Leute, meine Güte, hey, lasst uns zurückgehen, lasst uns Jesus anbeten, lasst uns ihm danken für das, was er an uns getan hat. Aber die 9 wollten nicht. Sie waren plötzlich geheilt und vielleicht dämmert ihnen urplötzlich, dass der da ja ein Ausländer ist. Geheilt zu sein, aber Umgang mit einem Samariter zu pflegen, das war ja fast genauso schlimm geächtet wie Aussatz. Nein, nicht Gedanken der Dankbarkeit an den Heiler werden diese 9 bewegt haben. Die haben gesagt, wir sind geheilt. Danken kann man noch ein andermal. Jetzt galt es erstmal so schnell wie möglich, die soziale Wiederherstellung durch die Priester zu erlangen, Teil wieder der Gesellschaft zu werden, normales Leben zu führen. Und außerdem mussten die religiösen Vorschriften ja auch gehalten werden. Und da hatte ja jetzt auch der Umgang mit einem Samariter überhaupt keinen Platz mehr. Und die 9 waren sich einig. Geh du mal nur zurück zu Jesus. Wir kommen dann später. Oder auch nicht. Von allen diesen 10 hatte der Samariter übrigens den absolut größten Glauben. Denn er stiefelte im Gehorsam auf das Wort Jesu mit den anderen 9 los in Richtung Tempel, um sich den Priestern zu zeigen. Aber Fakt ist, es gab überall am Tempel Inschriften, da stand überall drauf, dass es allen Nichtjuden explizit verboten war, den Tempel zu betreten. Die Chance als Leprakranker und dazu noch als Samariter auch nur in die Nähe eines Priesters zu kommen, war 0. Das war für die Juden, als würde ein Hund im Allerheiligsten sein Beinchen heben. Das ist No-Go. Wir wissen nicht, wie hoch das Selbstwertgefühl des Samariters war. Er war Ausländer, Angehöriger eines unreinen Volkes und die anderen 9 waren Juden. Sie waren Bündnispartner des Gottes Israel. Er aber hatte daran keinen Anteil. Und Jesus war ein Jude. Und doch hatte er ihn, den Samariter, einen Ausländer, ebenfalls geheilt. Und es ist sehr gut möglich, dass es dies war, was ihn veranlasste, zu Jesus zurückzugehen. Denn für ihn traf in besonderem Maß zu, wem viel vergeben ist, der hat viel zu danken. Einer aber von ihnen kehrte zurück, als er sah, dass er geheilt war. Und er verherrlichte Gott mit lauter Stimme und er fiel aufs Angesicht zu seinen Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach, sind nicht die 10 gereinigt worden? Wahrscheinlich hat er seine Jünger angeguckt, die Apostel, wie mit ihm waren. Hey, sind nicht 10 Leute geheilt worden? Wo sind die 9? Haben sich sonst keine gefunden, die zurückkehrten, um Gott Ehre zu geben, außer diesem Fremdling? Es ist erstaunlich, aber Wunder und übernatürliche Phänomene sind nicht automatisch Grund zur Dankbarkeit. Das haben mich Jahrzehnte als Christ inzwischen gelernt. Wie viele Menschen habe ich kennengelernt, denen die Heilung wichtiger war als der Heiler? Wie viele Menschen habe ich kennengelernt, denen die Versorgung wichtiger war als der Versorger? Oder die Lösung eines Problems wichtiger als der Problemlöser selber? Leute, die tolle Dinge mit Gott erlebt haben. Ich weiß nicht, wie viele Menschen ich getroffen habe in beinahe 4 Jahrzehnten jetzt, die in die Gemeinde gekommen sind mit einem kaputten Leben, mit Problemen in allen Bereichen und was sie alles mitgeschleppt haben. Und sie kommen und sie erleben, wie Gott ihr Leben wieder auf Füße stellt. Und du würdest denken, das reicht für 2 Leben, dankbar zu sein. Und nach 3 Jahren, auf einmal sind sie weg und du siehst sie nicht mehr. Wie oft habe ich das erlebt? Wo sind die 9? Haben sich sonst keine gefunden, die zurückkehrten, um Gott Ehre zu geben, außer diesem Fremdling? Und dann sagt Jesus diesem Mann etwas Bemerkenswertes. Er sagt, steh auf und geh hin. Dein Glaube hat dich gerettet. 9 Männer haben ihre Augen auf Status und religiöse Vorschriften gesetzt. Aber einer erkennt in Jesus den Sohn Gottes. 9 Männer haben Heilung erlebt, aber ein Mann hat Errettung erlebt. Dein Glaube hat dich gerettet. Wie Dirk neulich in seiner Predigt auch schon sagte, das Wort gerettet, das hier gebraucht wird, heißt im Griechischen sozo und bedeutet ganz gemacht, vollkommen gemacht, perfekt gemacht. Und hier hat beides stattgefunden, körperliche und geistliche Rettung. Und Dankbarkeit ist das Siegel. Wie steht's mit uns? Im übertragenen Sinne, waren wir nicht alle Aussätzige, unheilbar krank am Aussatz der Sünde? Ist Jesus uns nicht begegnet? Haben wir nicht alle gerufen, Herr, erbarme dich meiner? Haben wir nicht Heilung nach Kolosser 1,14 erlebt? In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Wie steht es also mit unserer Dankbarkeit? Kein Bissen Brot, kein Schluck sauberes Wasser, noch nicht einmal die Luft, die wir atmen, ist selbstverständlich. Wenn du einmal in China in einer Großstadt warst, weißt du, von was ich rede. Wer kennt das? Wer? Unsere China? Ich habe das nur von Bildern gesehen und von Reportagen im Fernsehen. Das musst du mal live erlebt haben in so einer chinesischen Großstadt. Wenn da Smog ist, dann siehst du nicht von hier bis zum Ende des Saals. Was geht es uns gut? Weder 2 gesunde Hände, um zu arbeiten, noch 2 Augen, die sehen, oder 2 Ohren zu hören. Nichts. Selbstverständlich. Und am allerwenigsten Vergebung unserer Sünde und Friede mit Gott. Denn das hat uns Jesus teuer erkauft. Wie dankbar sind wir dafür? Und da werden die meisten Christen sagen, also hör mal, was fällt dir ein? Ich gehöre doch nicht zu den 9, die es nicht nötig hatten, umzukehren. Natürlich bin ich Jesus dankbar. Dann frage ich mich aber, wo sind die Leute alle heute Morgen? Wo sind die Christen in unserem Land? Die sonntagsmorgens es fertig bringen, in den Gottesdienst zu gehen, aus Dankbarkeit für das, was Jesus getan hat. Wieso schaffen es denn in diesem Land zum Zeichen der Dankbarkeit keine 10% aller Christen, wenigstens einmal die Woche das Haus Gottes zu besuchen, um Gott Dank zu opfern? Warum besteht für so viele Christen ihr geistliches Leben im Befolgen leerer religiöser Rituale und es ist so wenig zu sehen von einer lebendigen Beziehung zu Jesus Christus? Ich denke, Dankbarkeit Gott gegenüber ist ein gutes Barometer für unseren geistlichen Zustand. Die 9, die zu den Priestern sich aufgemacht haben, zum Tempel, waren ja im Grunde gehorsam. Jesus sagt, geht hin. Aber über allen religiösen Vorschriften und allem, was da ist, ist immer die Person Jesus Christus das Wichtigste. Wenn wir ehrlich sind und unsere Herzen prüfen, wird immer etwas sichtbar. Bin ich ein dankbarer Mensch? Danke ich Gott für all das Gute in meinem Leben? danke ich ihm für meine Gemeinde, für meine Geschwister. Leute, das hier ist der Augapfel Gottes. Die Gemeinde Jesu ist das kostbarste Gebild auf diesem Planeten. Wie dankbar sind wir dafür, für das, was wir haben. Und ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich so viele Christen kennenlerne und erlebe auch über Jahre. 1000 gute Dinge. So viel Gutes, was passiert. Und man unterhält sich mit ihnen und alles, was rauskommt, ist Mangel. Da klappt und das ist nicht und hier ist nicht und da ist nicht. Nicht in der Lage, all das Gute zu sehen. Immer am Rumkritisieren. Wenn ich jetzt hier oben hier stehe, hier reingucke in diesen Saal und sehe euch hier alle, es reicht für mich für die ganze Woche, Gott dankbar zu sein, zu sagen, Gott, was für ein Privileg, was für eine Ehre, hier mitbauen zu dürfen, das Haus Gottes mitgestalten zu dürfen, in dieser Stadt etwas zu bewegen. Danken wir Gott für unsere Gemeinde, für unsere Geschwister, für unseren Job, dass wir zu essen, zu trinken haben, in einem Land leben, wo es uns gut geht, wo wir für unseren Glauben nicht verfolgt werden. 50, 60 Millionen Menschen sind auf der Flucht heute. 100 Millionen Christen werden verfolgt. Und wir hier sind so oft geneigt, nur die negativen Dinge zu sehen. Jemand hat mal gesagt, statt zu klagen, dass wir nicht alles haben, was wir wollen, sollten wir lieber dankbar sein, dass wir nicht alles bekommen, was wir verdienen. Das ist ein wahres Wort. Übrigens, und damit nicht hier irgendwo was missverstanden wird, danken wir Gott für alles, egal was da so daherkommt in unserem Leben. Das ist töricht, das wäre Unsinn. Vieles von dem, was wir erleben, hat nicht unbedingt den Ursprung in Gott. Und ich werde mich hüten, Gott für einen Blasenkrebs zu danken oder für ein Kind, das stirbt oder irgendwelche Dinge dieser Art. Es gibt Dinge, für die wir Gott nicht danken, aber wir können ihm in allem danken. In meiner ganzen persönlichen Kampfsituation, in der ich stehe, ich weiß, mein Erlöser lebt. In ihm bin ich dankbar, für jeden Tag, für jede Stunde, für Kraft, für das zu tun, wozu ich berufen bin, in allem, egal wie die Kämpfe toben. Erntedank erinnert uns heute an Gottes Güte der Versorgung, an irdische Segnungen. Irdische Segnungen. Das war mein Stichwort. Aber wir werden jetzt auch noch gemeinsam das Abendmahl feiern. Und wir werden uns an dieses größte aller geistlichen Geschenke erinnern. Das Opfer, das Jesus gebracht hat zu unserer Erlösung und der Vergebung der Sünden. Es war sein expliziter Wunsch an seinem letzten Abend mit seinen Jüngern, dies immer wieder zu seinem Gedenken zu wiederholen. Die Bibel sagt nicht, wie oft. Die frühe Kirche, das war eine sehr enge Gemeinschaft, man lebte zusammen auf engerem Raum. Das ist nicht wie hier, dass man 50 Kilometer zum Gottesdienst fährt. Man war in einer dörflichen Gemeinschaft. Und in diesem Kontext haben die laut Geschichte bald jede Woche auch das Abendmahl zusammen gefeiert. Es steht nicht drin, wie oft wir es tun sollen, aber wir sollen es zu seinem Gedenken tun. Und wir feiern mindestens alle 2 Monate das Abendmahl zusammen. Im 1. Korinther 11 schreibt der Apostel Paulus davon, er sagt, denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm und als er gedankt hatte, es brach und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Im Abendmahl ist auch immer wieder der Trost drin. Eines Tages wird Jesus zurückkommen. Ich darf die Helfer bitten, das Abendmahl auszuteilen. Und ich möchte dich einladen, wenn du Teil dieser Familie bist, wenn du Teil dieser weltweiten Familie bist, der Christen, feier das Abendmahl. Wenn du heute hier bist und sagst, ich gehöre zu dieser Familie noch nicht dazu, du bist 10 Sekunden weit weg davon. Lade Jesus ein. Sag, komm in mein Leben, Herr. Das kannst du gerade jetzt tun. Werd Teil der Familie. Sag, komm in mein Leben, vergib mir meine Schuld. Jesus, sei mein Herr. Lehre mich deine Wege. Nimm mich an die Hand und begleite mich. Und ich will dein Kind sein. Relativ einfache Geschichte. Vielleicht können wir noch trotzdem zusammen aufstehen. Wir singen noch ein Lied, während das Abendmahl ausgeteilt wird. Dann komme ich noch mal hoch.